ARD Sounds.
Jens, welche Serie guckst du gerade?
Eigentlich gar keine. Ist ja gerade erst WM zu Ende.
Ja, was guckst du denn dann? Also ich brauche Tipps. Das ist gerade so mein Problem. Es läuft noch kein Fußball. Die WM-Highlights habe ich, glaube ich, mittlerweile alle gesehen.
Also ich kann dir sagen, welche ich anfange, sobald ich dazu irgendwie mich wieder in Stimmung fühle. Das ist die letzte Staffel von Squid Game. Die habe ich noch nicht gesehen.
Okay, davon habe ich keine Staffel gesehen.
Dann fang noch mit der ersten an.
Schaffe ich das in anderthalb Wochen, bis die zweite Liga losgeht?
Boah. Ja, du, wenn du dich ranhältst. Ich meine, wir machen jetzt ja nur alle zwei Wochen eine Folge, da hast du dazwischen ja ganz viel Zeit.
Das stimmt und ich bin dabei, ich gucke sie mir nicht an, die Zeit habe ich dann auch gespart. Wir sind wieder da, herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. Jens Weißbrot und Anne Hild, wir sind die Hosts, die heute für euch die erste Folge zur neuen Saison machen, auch wenn der Fußball noch gar nicht so richtig losgegangen ist. Uns kann man ja überall hören, wo es Podcasts gibt, da wo man Videos gucken kann, kann man uns auch angucken.
Genau.
Da sieht man dann auch montags die Spielszenen vom vergangenen Spieltag und da sieht man unser neues Studio.
Genau, und falls ihr bei der WM eingestiegen seid, dann klickt doch mal auf die Videofunktion. Dann wisst ihr, wer euch die ganzen 40 Tage lang vollgelabert hat morgens.
Na, es gab doch Fotos von uns.
Ja, das stimmt.
Wir wissen doch, wie wir aussehen.
Das stimmt.
Aber ja, es ist eine neue Saison. Es ist aktuell noch so Vorbereitungsphase, Transferphase. Es muss sich alles noch so ein bisschen einruckeln, bei uns natürlich auch. Und deswegen kannst du mal zeigen, ob du es verdient hast, eine Vertragsverlängerung hier angeboten zu bekommen.
Habe ich überhaupt nicht. Ich habe mich einfach hingesetzt.
Es wird neue Regeln geben in der kommenden Saison.
Hier bei uns im Podcast?
Nein, in der Bundesliga.
Alle außer Anne müssen den Mund halten. Das würde ich würde es befürworten.
Alle, die die Hand so vor den Mund machen, kriegen
Rot.
So. Und dann hast du gerade schon bewiesen, dass du noch nicht so fit bist, was die neuen Regeln
angeht. Naja, wir reden jetzt über die Bundesliga. Also in der Bundesliga gilt Hand vor Mund gelb.
Mhm. Finde ich aber gut, dass das nicht direkt ein Platzverweis ist. Auch so ein bisschen als Gewöhnungsphase für die Spieler, weil das ist ja einfach üblich mittlerweile, dass egal mit wem du dich unterhältst, du hast die Hand vorm Mund.
Ja, genau. Und dann kommt es ja auch zu diesen Stilblüten, sage ich mal, wenn man das aus unterhaltsamer Sicht betrachtet, wie im WM-Finale, wo Messi auf einmal, also Marco Correa hat ja irgendwie seine Hand so,
ja, so
in,
halb,
Richtung,
ja.
in Richtung Mund bewegt und Messi war direkt da, Schiri! Also das ist natürlich auch komplett Banane. Ich finde, die Grundidee dahinter, die ist schon okay und das ist auch, ja, also zu verhindern, dass Spieler, gegnerische Spieler rassistisch beleidigt werden und niemand kann es am Ende nachweisen und dann steht Aussage gegen Aussage, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber es geht ja nicht nur um diese Fälle und manchmal machen Spieler das ja auch einfach, was weiß ich, es gibt ja normalen, in Anführungszeichen, Trash-Talk, es gibt vielleicht auch manchmal einfach Dinge, die nicht gelesen werden sollen.
Ja, ich finde das aber okay. Also ich finde es in Ordnung, dass es diese Regel gibt und man gewöhnt sich ja auch relativ schnell an die neuen Regeln. Ne? Hat sich ja bei der WM auch gezeigt, auch Thema Zeitspiel. Also wie schnell die Spieler auf dem Schirm hatten, dass sie Gas geben müssen, wenn sie ausgewechselt werden. Da gab es, glaube ich, niemanden, der nicht schnell genug unten war, weswegen dann der eingewechselte Spieler eine Minute hätte warten müssen, oder?
Was ich mal gesehen habe, war ja, dass der Einwurf dann wechselte.
Genau, das habe ich auch gesehen.
So, das haben wir mal mitbekommen.
Ich habe auch gerade aus der Regie gehört, es gab die Situation einmal, bei einer Milliarde Spiele gefühlt.
Ja, genau. Und also, dass der Ballbesitz beim Abstoß wechselte. Das haben wir auch mal mitgekriegt. Ne? Dann war danach die gegnerische Mannschaft an der Ecke. Also es war eine Ecke dann quasi. Ne?
Das ist auch richtig viel wert, finde ich.
Ja, total. Also ich bin übrigens auch der Meinung, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, gegen dieses Hand vom Mund halten vorzugehen. Ne? Nicht, dass du denkst, irgendwie, ich finde das Banane. Ich finde, gelb reicht als Bestrafung. Ja. Man muss nicht immer sofort eine rote Karte dafür geben. Wobei das natürlich irgendwie der Moment der WM war, oder?
Red Card.
Ja, Decision is.
Ja, war geil. Hatte Meme-Potenzial, ist ja dann auch das Meme eigentlich fast von dieser WM geworden. Hm. Vielleicht neben Donald Trump, der sich aufs Siegerfoto gestellt hat und nicht wegzukriegen war. Aber wir schließen die WM ab. Wir gucken auf die Bundesliga. Willst du auch noch zum Zeitspiel deine Einschätzung geben? Findest du die Regeländerung gut?
Ich finde das super. Ich hatte den Eindruck, also was ich wirklich super fand, dass da nicht ständig irgendwie unterbrochen wurde, weil irgendwer auf dem Spielfeld rumlag.
Ja.
Es haben alle einfach weitergespielt. Die Spieler, die da rumlagen, haben sich auch dreimal überlegt, wie lange sie da liegen bleiben wollen, weil am Ende, wenn du behandelt wirst auf dem Platz und es war kein Foul, dann musst du für eine Minute runter. Und es sah ja dann auch immer irgendwie kurios aus, wenn du darauf geachtet hast, dass dann die Spieler relativ bald, wenn sie merken, okay, jetzt geht's nicht weiter, also du hast schon hier und da natürlich auch mal gemerkt, okay, der beißt jetzt auf die Zähne. Mhm. Aber auch das finde ich wirklich in Ordnung. Weil das gehört zum Fußball halt einfach auch dazu. Und in
dass man mal auf die Zähne beißt, obwohl man Schmerzen hat.
Ja, genau. Mhm. Und das, also zum Leistungssport generell, das gehört in anderen Sportarten ja auch, also denk an Handballer oder so, problemlos dazu.
Oder die, Fußballerinnen.
Oder Fußballer, ja, die machen das selbstverständlicher als die Männer, definitiv. Ja.
Zumindest das Gefühl war da, dass du halt nicht diese, es ist ein knappes Ergebnis oder ein knapper Zwischenstand, es geht Richtung Ende und ein Team will jetzt einfach wirklich nur noch Unterbrechungen herbeiführen. Und auch so die Wechsel sind nicht mehr das krass taktische Mittel, dadurch, dass du halt nicht so viel Zeit von der Uhr nehmen kannst und auch dieses Hinsetzen, Krampf rausdrücken lassen und so, das überlegst du dir dann halt wirklich als Spieler, ob sich das lohnt. Ja. Das finde ich schon gut auch, dass du dann halt einfach als Bestrafung in Anführungszeichen eine Minute dann mit einem Mann weniger bist. Das ist schon, das beeinflusst das Spiel auf jeden Fall.
Ja, ich finde es gut.
Dann haben wir noch den VAR-Eingriff bei gelb-roten Karten. Also der VAR darf die zweite gelbe überprüfen, wenn sie unberechtigt ist. Und darf dann halt dem Schiedsrichter auf dem Feld aufs Ohr geben, so hey, guck mal, die Karte hättest du eigentlich nicht verteilen dürfen, das darf keinen Platzverweis geben. Wie findest du das?
Wie findest du das?
Ich finde es nicht so gut, weil halt nur die zweite überprüft wird. Mhm. Also du hast halt einfach, also klar, der Spieler weiß, er ist gelb vorbelastet und geht dann, sollte dann vielleicht nicht so in einen Zweikampf reingehen oder kein taktisches Foul mehr machen. Aber wenn du die erste unberechtigterweise bekommst und dann am Ende vom Platz fliegst, weil die zweite berechtigt ist, finde ich es halt schwierig, dass du nur eine von beiden überprüfst.
Ja, das, die Diskussion wird es dann geben in den Fällen. Ich finde, grundsätzlich nimmst du dem ganzen Thema damit dann doch wieder Diskussionsstoff. Und du hast halt mehr Klarheit so, auch wenn nicht jeder Fall komplett klar ist. Deswegen finde ich das eigentlich auch gut. Weil es ist ja ein krasser Einschnitt. So, ob du jetzt für eine rote vom Platz fliegst oder wegen einer gelben vom Platz fliegst oder gelb-roten dann, wegen zwei gelben so, ist ja am Ende für das Spiel, hat ja den gleichen Effekt.
Ja, aber für die Sperre danach.
Die Sperre danach, genau. Das, aber auch da kann man ja bei roten Karten, wird ja bei Fehlentscheidungen manchmal dann runter reduziert auf eine Sperre. Es gibt ja in ganz seltenen Fällen auch mal eine Annullierung, wenn es wirklich komplett daneben ist.
Aber halt auch sowas wie fünfte gelbe Karte oder so, wenn die unberechtigt ist. Das wird halt nicht überprüft. Also dass du halt bei gleichen Szenen, also in einer Szene, für die es gelb geben kann oder eben nicht, mal überprüfst, mal nicht, finde ich schwierig.
Ja, also ich kann deiner Argumentation folgen. Die Auswirkungen für das Spiel sind ja nur in dem Fall der falschen ersten gelben vergleichbar. Und deswegen ist es zumindest ein Schritt dahin, dass da, sagen wir mal, Diskussionspotenzial genommen wird. Wenn beide Karten am Ende, also wenn die erste Karte berechtigt war und wegen der zweiten greift der VAR ein und ein Spieler darf weiterspielen, dann hast du diesen Diskussionsfall halt nachträglich nicht. Aber na klar, es wird weiterhin einen gewissen Anteil an Diskussionen um diese gelben Karten geben.
Aber ja, das Ding ist halt wirklich, gerade bei gelben Karten gibt es ja sehr viel Spielraum, den die Schiedsrichter auf dem Feld haben. Und natürlich soll nicht komplett die Entscheidungsgewalt an den Fernseher verlegt werden, sondern die, die auf dem Platz stehen, sollten vielleicht auch noch die eine oder andere Entscheidung treffen dürfen.
Ja, das stimmt. Und du verlängerst im Zweifel, also wenn du so Abläufe hinbekommst, bis zum Start der K.O.-Runde bei der WM hatte ich den Eindruck, die kriegen das irgendwie stringenter hin. Das läuft alles irgendwie ohne so lange Unterbrechungen. Dann kam mal eine Phase, wo es dann auch irgendwie ein bisschen wilder wurde. Aber wenn du es hinbekämst, dass du das tatsächlich innerhalb von ein paar Sekunden entscheidest, aber das ist ja auch bei gelben Karten oft nicht so, ne? Und du weißt ja oft auch nicht.
Dann ist ja voll oft auch die Frage Trefferbild, solche Sachen. Also auch bei roten Karten hast du das ja, dass dann halt wirklich fünf verschiedene Perspektiven angeguckt werden müssen, um zu sehen, wo der Spieler getroffen wird, wie der andere Spieler da reingeht und so. Das ist schwierig.
Wie findest du es denn, dass der Videoassistent nicht mehr die Entstehung von Eckbällen überprüft oder in der Bundesliga nicht die Entstehung von Eckbällen überprüft?
Ich fand das eigentlich ganz gut, dass das bei der WM so gemacht wurde, weil habe ich ja eben auch schon gesagt, so eine Ecke gibt natürlich einen krassen Vorteil für die angreifende Mannschaft. Und wenn es dann halt stattdessen Abstoß gibt und du aber eigentlich eine Ecke hättest kriegen sollen, ja, oder wenn du dann halt so eine Szene hast, du hättest eine Ecke bekommen, es gibt Abstoß, der Konter läuft und du kriegst ein Gegentor. Finde ich, ist dann halt nicht richtig, dass das so falsch entschieden wird, in Anführungszeichen.
Ich bin auch der Meinung, dass man das weiter hätte machen sollen. Weil gerade wenn du mal überlegst, welchen Stellenwert Eckbälle auch, also guck dir die Rückrunde des BVB an.
Ja.
So, also ich will jetzt gar nicht wieder von Arsenal anfangen, aber auch in Deutschland, die Rückrunde des BVB bestand ja zu, weil gefühlt 75% aus Eckballtoren. Mhm. Also Toren nach Eckbällen. So, das ist dann, wenn Mannschaften da einfach gute Abläufe drin haben und die passenden Spieler dafür. Das ist ein riesiger Vorteil.
Und halt auch umgekehrt, ne? Also wenn es Ecke gibt, aber es hätte eigentlich Abstoß geben müssen.
Ja, wobei das wurde ja auch bei der WM nicht überprüft. Mhm. Ne? Wenn Abstoß entschieden wurde, wurde nicht geguckt, wäre das eigentlich eine Ecke gewesen. Das finde ich ist auch in Ordnung, weil du damit ja ein, also
aber du nimmst den Teams, die gut im Eckbälle schießen, sind halt diese Chance.
Ja, das stimmt. Dann müssen sie halt schon nochmal irgendwie einen Weg finden, nochmal eine Ecke rauszuspielen.
Nee, ich finde das aber insofern auch okay. Bei der WM gab es ja auch diese Regel, dass das nur gemacht wird, wenn dafür das Spiel nicht unterbrochen werden muss.
Ja.
Und das macht halt wirklich, finde ich, einen Unterschied. Also du willst ja nicht noch mehr Unterbrechungen, weil der VAR guckt, welches Körperteil von welchem Spieler war jetzt zuletzt dran.
Ja. Aber auch da finde ich, wenn dann Teams einfach schnell Ecken ausführen, und auch das kann man einstudieren, und du spielst einfach weiter, so, dann finde ich, ist das ist auch nicht stringent, finde ich. Also dann muss man jede Ecke überprüfen und
ja,
nicht einfach die Möglichkeit lassen, spiel so schnell wie möglich weiter. So.
Nee, aber das meine ich ja, also wenn du jetzt noch anfängst, das alles zu überprüfen, das wird einfach, dann hast du vielleicht mehr Netto-Spielzeit am Ende, weil es kein Zeitspiel mehr gibt, aber insgesamt dauern die Spiele dann unfassbar lang.
Und es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn Bundesliga-Mannschaften sich wieder mehr darauf fokussieren, Tore ohne einen Eckball zu erzielen.
Warum? Es gibt doch richtig schöne, auch direkte Eckballtore.
Wann hast du das letzte direkte Eckballtor in der Bundesliga gesehen?
Das weiß ich nicht.
Also ich glaube, das war Mario Basler. 97 oder so. Keine Ahnung. Also ist wirklich gefühlt schon ewig her.
Nico Schlotterbeck? War das nicht vergangene Saison?
Hat er den, aber das war ja kein direkt verwandelter Ball. Der Schlotti ist als überraschender Schütze eingesprungen. Ja.
Aber ich dachte, der hätte einen auch direkt verwandelt.
Ja? Dann habe ich das nicht abgespeichert.
Es war sehr viel WM dazwischen, muss man sagen. Und sehr viele Nachtschichten für uns auch. Wir wollen über Transfers reden. Wir können natürlich jetzt nicht alles besprechen, was während der WM passiert ist. Aber wir haben uns ja so Kategorien überlegt. Also wir haben uns jeweils einen fixen Transfer rausgesucht, über den wir sprechen wollen. Ein Transfergerücht und einen, wir haben es Wunschtransfer genannt. Also eine Personalie, die ganz gut zu einem Verein passen würde. Wir fangen mal an mit Transfers, die schon eingetütet sind, wo die Vereine schon tätig geworden sind, und ich lasse dir gerne den Vortritt.
Also du meinst, mein Lieblingstransfer, der schon fix ist?
Ja, muss nicht dein Lieblingstransfer sein. Einfach einer von denen, die schon fix sind, ein Spieler, der in die Bundesliga kommt oder von einem Verein zum anderen wechselt in der Bundesliga.
Also ich finde, dass Schalke Robin Gosens geholt hat, ist auf jeden Fall...
Weil er unser WM-Experte war bei der ARD.
Einmal das natürlich, klar. Ich finde aber grundsätzlich, also es hat so verschiedene Ebenen. Ne? Du hast einmal diese emotionale Ebene und damit kannst du Schalke halt ja auch wieder direkt anzünden, was ja dann auch passiert ist. Ja. Alter Schalke-Fan hat vor 4 Jahren, glaube ich, schon gesagt, ja, wenn die dann wieder zurückkommen in die Bundesliga, dann wechsle ich dahin so.
Schöner Erfolgsfan.
Ja, kann man so sehen. In der Zwischenzeit wollte er vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Also das allein diese Komponente, und ich finde auch aus sportlicher Sicht, du hast ein Team bei den Schalkern, klar, du hast schon auch Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, aber das ist jetzt auch nicht überbordend viel oder sagen wir mal auf allerhöchstem Niveau Erfahrung, auf allerhöchstem Niveau. Und du hast gerade auf dieser linken Seite, wo dann Gosens ja wahrscheinlich Stammspieler wird, verschiedene Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Also er kann sowohl Dreierkette als Außenschienenspieler, ne, also dann Fünferkette quasi, als auch Viererkette spielen. Du hast auch immer bei den Schalkern diese, ich sag mal, Asymmetrie, dass die linke Seite auch in der Zweitligasaison schon die war, die so anschiebt. Und da ist Robin Gosens, um eine Überzahl zu schaffen, halt einfach auch prädestiniert. Das hat er seine ganze Karriere gemacht. Du hast seine Flankenstärke, er kann gute Standards schießen. Und ich finde, wenn man so die Testspiele sich anschaut von den Schalkern, kristallisiert sich heraus, dass so Aouchiche, den sie ja in der Zweitliga-Rückrunde geholt haben, dass der schon auch weiter fester Bestandteil für die Offensive sein soll. Und um dann auch Aufmerksamkeit von ihm wegzuziehen, er ist ja dann auch in der Regel so auf dem linken Flügel unterwegs, je nachdem, wie sie spielen, aber oft auf dem linken Flügel unterwegs als zweiter Flügelspieler. Und dieses Doppeln des Flügels dann, dass Robin Gosens mit rausgeht, den musst du ja auch im Blick behalten. Das bringt natürlich dann auch wieder Möglichkeiten für Aouchiche nach innen zu gehen. Und ich finde, das ist halt auch aus sportlicher Sicht, gerade wenn du jetzt überlegst, dass vielleicht Timo Becker, also eher ein Innenverteidiger als Rechtsverteidiger spielt, dann hast du das auch sehr ausgewogen, austariert. Da musst du dann, wenn du jetzt in die Bundesliga aufsteigst, als Schalke ja auch drauf achten. Und das sind so ganz verschiedene Komponenten, wo ich sage, das ist ein wirklich erstaunlich guter Transfer dafür, dass es Schalke 04 ist.
Das ist aber, finde ich, auch wieder so ein Transfer, der hatte sich ja über, ich weiß jetzt nicht Wochen, aber Tage auf jeden Fall angekündigt. Und das war immer so, echt? Also ich habe das erste Mal gelesen und dachte so, ja, irgendwie klingt das so nach einem, ja, nach Dzeko im Prinzip. Also,
ja, ein bisschen Dzeko-Vibes hat das, ja.
Ja,
das
so stimmt. Dieses, ja klar, die Vorstellung wäre total toll, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er das wirklich macht. Und er macht das wirklich.
Ja, aber ich bin, auf Schalke bin ich echt gespannt so, dass ich finde, klar, auf Schalke überdrehen sie auch schnell, aber Frank Baumann gibt dem Ganzen irgendwie so einen anderen, so eine andere Erdung, finde ich. Habe ich so den Eindruck, dass die schon, die wirken auf mich eher, als dass sie einen Plan haben, als beim letzten Aufstieg.
Ja, das,
wobei, also, gut, das ist auch nicht schwierig. Ne?
Ja, also ja. Das, davon sind sie sehr weit entfernt und das haben sie sich halt auch in der vergangenen Saison unter Muslic auf jeden Fall aufgebaut. Ich würde gerne über den ersten FC Köln reden, wenn wir schon mal beim Thema schnell überdrehen sind. Das ist ja auch eine Eigenschaft, die man den Kölnern gerne zuschreibt. Da hängt sehr viel, was auf dem Transfermarkt passiert, natürlich davon ab, ob El Mala bleibt oder nicht. Ob sehr viel Geld in die Kassen gespült wird oder nicht. Aber sie haben schon einen Transferfix gemacht, und zwar Paul O'Conn Engstle. Wer die WM sehr eng verfolgt hat, dem ist das ein Begriff.
Vor allem die 6-Uhr-Spiele.
Ja, vor allem die 6-Uhr-Spiele tatsächlich, weil er kommt eben aus Australien, er ist Australier. Und das Witzige ist, wenn man ihn googelt, kommt als allererstes der Hinweis Karriereende. Weißt du, woran das liegt?
Nein.
Sein Papa heißt ganz genau so wie er und der hat auch Fußball gespielt. Der ist jetzt mittlerweile Co-Trainer bei der australischen Nationalmannschaft, hat selbst nie in der Bundesliga gespielt, aber eben Paul O'Conn Engstle Junior, der kommt jetzt zum ersten FC Köln. Er kann, ist ein Sechser die meiste Zeit, er kann aber auch ein bisschen offensiver spielen und ich glaube, obwohl der nur 21 oder erst 21 Jahre alt ist, kann der sehr viel Stabilität in das Kölner Spiel geben.
Ja, sie müssen ja einen Ersatz für Erik Martel finden. Also haben sie damit ja dann augenscheinlich
haben sie,
gefunden.
Genau,
was bei den FC-Transfers auffällt, die sind ja alle ultra jung, ne? Muss man sagen.
Ja.
Aber der ist jetzt ja auch 21.
Der
oder
ist
so.
21, der hat aber, finde ich, schon krass Erfahrung, vor allem so im europäischen Clubfußball. Der ist mit 14 in den Nachwuchs des FC Brügge gegangen, nach Belgien. Hat bei Benfica Lissabon gespielt in der U19, hat auch Youth League dort dann eben gespielt, ist dann zurück nach Australien. Vergangene Saison hat da beim FC Sydney dann noch seine Erfahrungen gesammelt und jetzt eben Köln. Also ich glaube schon, dass, also ich finde, dass der für 21 sehr, sehr viel schon gesehen, erlebt und gespielt hat.
Ja, er ist halt Australier und er hat hauptsächlich in der vergangenen Saison A-League gespielt. Ich fand ihn bei der WM, das war schon auch gut. Der FC soll ihn ja auch vor der WM schon auf dem Schirm gehabt haben. Man muss dann, wenn du aus so einer Liga wechselst, das gilt sogar, finde ich, so für niederländische Liga, gerade wenn es um diese Defensivpositionen geht und so, muss man mal 2, 3 Spiele abwarten, wie er sich dann hier fügt. Was ja viele australische Spieler haben, und das gilt ja für ihn auch, ist ja, dass sie physisch ultra gut sind. Und das macht ja schon echt eine Menge aus bei der Spielweise, die der FC zumindest in der vergangenen Saison auch gespielt hat. Wie erwartest du Köln für die neue Saison?
Ja, du hast es ja gesagt, es ist sehr viel Junges mit dabei und ich finde, es hängt halt wirklich alles an El Mala, ne?
Naja, unter 50 will der FC ihn ja nicht gehen lassen. Ja. Es soll ja aus Dortmund sogar auch ein Angebot gegeben haben, deutlich unter 50.
Hast du denn El Mala als Lieblingstransfergerücht auf dem Zettel?
Nee, mein Lieblingstransfergerücht ist, sag mal du erst. Ich habe gerade angefangen.
Ich habe Örjan Nyland, den Nationaltorhüter der Norweger und der ist seit kurzem beim VfB Stuttgart im Gespräch. Was daran liegt, dass Dennis Simon, der ja von Paderborn zurückgekommen ist und eigentlich der Stammkeeper sein sollte, sich verletzt hat. Am Oberschenkel was Muskuläres, der wird mindestens bis zur Länderspielpause ausfallen. Also das ist halt eine lange Zeit. Der VfB ist sich noch gar nicht so sicher, ob er überhaupt tätig werden will auf dem Transfermarkt oder ob er sagt so, ey, wir sind auch, was die zweite Garde angeht, so gut aufgestellt, wir brauchen eigentlich gar keinen. Aber ich fände es geil. Ich würde den gerne in der Bundesliga sehen. Ich finde, der war einer der Gründe, warum Norwegen überhaupt so weit gekommen ist bei der WM. Der ist 35 Jahre alt, wurde dem VfB wohl offensiv auch schon angeboten. Und ich finde, so ein Erfahrener, das gibt mir so ein bisschen Daniel Butz bei Mainz Vibes. So eigentlich als Ersatz oder als Backup geholt und dann aber halt eine lange Zeit im Tor und macht seine Sache sehr gut.
Finde ich, ist voll der interessante Gedanke, weil ich nämlich auch schon überlegt habe, ob der VfB das wirklich machen kann, jetzt mit Bredlo in die Saison zu gehen oder ob die nicht eigentlich unbedingt nochmal nachlegen müssen. Ich meine, du hast natürlich dann absehbar eine Problemstelle, aber die Verletzung von Dennis Simon klingt ja irgendwie auch kurios. So, ne? Also irgendwas Muskuläres und längerfristig und so, und das ist dann was, wo du dich vielleicht dann, also wirklich kennen das, ich weiß wirklich keine Insights darüber, aber ich würde mir vielleicht als Verantwortlicher dann auch überlegen, wie langwierig oder wie realistisch ist es, dass er wirklich schon im September zurück ist.
Vor allem das Geile ist, Nyland ist einfach ablösefrei. Mhm. Also der hat aktuell keinen Vertrag, der hat bei Sevilla gespielt, da ist der Vertrag ausgelaufen. Mhm. Der hat sich in der WM sowas von ins Schaufenster gespielt, das heißt, man müsste vielleicht jetzt auch schnell sein, weil je nachdem, irgendein anderer Verein kann ja auch auf die Idee kommen.
Dass ja, ich habe auch gelesen, dass RB den als Gulaschi-Ersatz möglicherweise auf dem Schirm hat. Ja, ich finde das spannend. Du könntest dann dir vielleicht ja auch sowas überlegen wie, okay, jetzt seid ihr beide wieder fit. Der eine spielt die Pokalwettbewerbe, der Stuttgart spielt Champions League.
Ja.
Der andere spielt Bundesliga so. Also vielleicht kann man das dann irgendwie regeln. Aber du hast natürlich trotzdem, das ist keine einfache Entscheidung, weil du ja auch so noch andere Torhüter hast.
Voll.
Fabian Bredlo zum Beispiel.
Kann man mal in Frankfurt nachfragen, was das mit einem Torhütergefüge machen kann.
Genau. Aber die Idee finde ich super.
Ja, und er hat ja auch schon bei Leipzig gespielt. Der hat mit Ingolstadt zweite Liga und Bundesliga gespielt. Das heißt, er kennt auch, also er weiß, was ihn erwarten würde. Mhm. Ich fände das total toll. Jetzt du.
Ich habe Fabio Vieira doch zurück zum HSV.
Das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich den nehmen soll. Also fände ich geil. Fände ich wirklich geil. Ist halt die Frage, ob der HSV sich das leisten kann. Weil Vieira will natürlich zurück und ich könnte mir vorstellen, beim Gehalt ist das gar kein Problem. Aber kriegst du den losgelöst dann?
Ja, darum soll es ja gerade gehen. Mhm. Ne? Also was will Arsenal für ihn haben? Also der HSV will ja die Ablösesumme, die festgeschrieben ist, als Ausstiegsklausel nicht zahlen, weil es einfach zu viel ist. Wobei ich im Kopf habe, liebe HSV-Fans, ihr könnt mich gern korrigieren, Klaus-Michael Kühne hat doch gesagt, ja, den kaufe ich schon. Also das ist jetzt nicht wörtlich, aber wenn der bei uns bleiben will, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So. Und,
es ist aber auch schwierig, also gerade in so einer Mannschaft, die jetzt frisch zurück ist, die ein Jahr Bundesliga wieder hinter sich hat, nach so langer Leidenszeit, dann halt die Millionen auf den Tisch zu legen. Das ist einfach, ich finde, das macht ja auch was mit so einem Mannschaftsgefüge. Also klar, er will unbedingt da bleiben.
Und er war Teil des Teams.
Oder wieder zurück dahin.
Er ist anerkannt
absolut,
im Team.
Absolut. Der war auch einer der Erfolgsfaktoren der vergangenen Saison.
Einer von zweien.
Ja,
eigentlich naja, das wäre jetzt.
Und Vučković kriegen sie nicht mehr.
Ja, das ist halt, und deswegen habe ich auch gedacht, das wäre schon echt wichtig für den HSV, wenn der bleiben würde.
Ja.
Weil du, ja, also ich befürchte halt, Luka Vučković wirst du nicht ersetzt bekommen, auch nicht durch seinen Bruder.
Nee.
Wo man ja gar nicht weiß, der hat 4 Jahre nicht gespielt. Was ist mit dem eigentlich?
Ja.
Und kriegen sie, also das war ja wirklich ein absoluter Glücksfall, dass Luka Vučković dann auch sofort so gepasst hat.
Und das war ja auch diese ganze Geschichte drumherum mit Familie und so, das hat
ja,
schon
aber dass
sehr
auch sportlich
gepasst.
Alles so funktioniert hat und du die quasi auf den letzten Drücker mit Vučković und mit Vieira und man darf Sambi Lokonga, finde ich, nicht vergessen, aber du holst 3 Spieler, die dir die Saison retten und da bin ich mal gespannt, wie das bei den Hamburgern abläuft. Also deswegen wäre zumindest für die Offensivbaustelle Vieira, glaube ich, schon echt Gold wert.
Lass uns zu den Wunschtransfers kommen. Also ich habe ja vorab zu dir gesagt, das kann von mir aus auch gerne was völlig Absurdes sein. Und jetzt bin ich gespannt, wofür du dich entschieden hast.
Was ganz Absurdes ist es nicht. Mhm. Also das ist so Kategorie, könnte ich mir vorstellen, aber es ist nicht total wahrscheinlich, dass es klappt. Mhm. Es ist jetzt auch nicht, Vini Junior wechselt nach Elversberg.
Ach, schade, das habe ich auf dem Zettel.
Ja, das dachte ich mir. Deswegen habe ich es nicht genommen. Itakura geht zurück nach Gladbach.
Mm. Oh ja.
Das ist ja so irgendwie so ein Dauergerücht rund um Gladbach. Und ich finde, das, was Borussia Mönchengladbach so grundsätzlich für die Entwicklung des Kaders getan hat, finde ich voll spannend. Ich will noch nicht sagen, das ist super geil, weil da sind einfach zu viele Unwägbarkeiten noch drin. Aber ich bin riesiger Enzo Leopold-Fan zum Beispiel. Der ist für mich der beste zentrale Mittelfeldspieler der letzten mindestens drei Jahre in der zweiten Liga.
Ja.
Ich finde die Idee mit David Herold für die linke Seite super. Kleindienst, muss man ja auch fast sagen, ist ein Transfer,
ist ein Neuzugang. Ja.
So, und Baustelle Abwehr. So, und du weißt nicht, was mit Elvedi ist. Ich persönlich habe immer so den Eindruck, dass der spielt jetzt ja bei Ajax und es gibt da auch immer wieder ja so diese Anzeichen, dass das vielleicht gar nicht so geil ist. Und das ist tatsächlich, kann ich mir gut vorstellen, ist so ein Puzzleteil, was den Gladbachern für die Saison so richtig helfen könnte. Mhm. Also nicht nur wegen seiner Defensivskills, sondern weil der auch ja so ein bisschen strategisch immer denkend ist. Ne? Also er hat schon auch die Ballsicherheit. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt genau vergleichbar mit Elvedi ist. Ich habe jetzt halt gelesen, dass das eine gute Lösung oder eine Lösung wäre, wenn Elvedi geht. Ich persönlich fände es super, wenn er käme und die würden sogar zusammenspielen. Das hat ja schon funktioniert und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine richtig gute Variante wäre. Und dann könnte ich mir Gladbach auch echt als überraschendes Team vorstellen.
Aber überraschend im Sinne von, die haben diese Saison nichts mit dem Abstieg zu tun, oder überraschend im Sinne von, es könnte schon einstellig und Richtung Europa gehen?
Ja, in Richtung einstellig und in Richtung Europa. Aber also ohne jetzt zu sagen, das geht. Also die Conference League wäre da schon Europa genug.
Da habe ich auch einen Kandidaten, der überraschend in die internationalen Plätze rutschen könnte, weil er einen Top-Transfer machen wird, was man in der vergangenen Saison gelernt hat, nicht unbedingt die Stärke des SV Werder Bremen ist.
Ah.
Es geht nicht um eine Laie, sondern es geht um einen ablösefreien Spieler. Und die habe ich mir nämlich intensiv angeguckt und dachte so, komm, José Lu zu Werder Bremen.
Gut.
Das wäre doch was. Der aktuell bei in der Liga in Katar unterwegs war. Das heißt, er hat sehr viel Geld zuletzt auch verdient. Er kann auch ein bisschen auf Gehalt verzichten, kostet keine Ablöse und ist genau der Mann, den du vorne drin brauchst, um die Tore zu machen. Er kann Kopfbälle, er
aber ist treffsicherer Stürmer.
Das stimmt, aber du hättest halt natürlich auch die Erfahrung. 36 Jahre ist er schon alt. Das heißt, so wirklich Top-Top-Clubs werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr anklopfen. Und Boniface bei Bremen habe ich auch am Anfang gedacht, kann ich nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Warum nicht José Lu?
Ich dachte, du kommst jetzt mit Julian Brandt wieder um die Ecke, weil der aus Bremen kommt.
Oh ja.
Aber also José Lu hatte ich jetzt wirklich nie, wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ey, ein Europameister in Bremen wäre doch super.
Ja, klar, ja, auf jeden Fall.
Ich habe gesagt, das darf auch absurd sein.
Ja, voll. Also als sie damals Joe Miku ausgegraben haben, war der ja auch schon im fortgeschritteneren Alter. Er war noch nicht alt, aber er war im fortgeschritteneren Alter. Gut.
Ey,
aber
36 ist ja jetzt auch nicht mehr alt. Das haben wir ja bei der WM gelernt.
Das ist der zweite Frühling eines Mittelstürmers.
Ja, erst so Richtung 40 ist man auf dem Zenit.
Ja, okay, cool. Also das würdest du sagen, das ist die Rolle, die Werder noch fehlt?
Ja, das war halt vergangene Saison so das, was am meisten gefehlt hat, ne? Weil sie haben ja viel ausprobiert, was Mittelstürmerpositionen angeht. Mit Boniface halt wirklich ein bisschen daneben gegriffen einfach. Der hätte das vielleicht auch sein können. Aber das war ja echt so der Punkt. Bremen hat sich sehr viele Chancen rausgespielt, aber halt sehr wenig getroffen im Vergleich.
Ja, sie haben ja Cedric Itten jetzt geholt, der aber tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen mich überrascht hat in Düsseldorf, dass er, ich meine, gut, du musst ja erstmal, beim Absteiger musst du natürlich erstmal irgendwie Dritter in der Torschützenliste werden, so, dann musst du erstmal hinkriegen. Er hat halt in der Bundesliga-Saison, die er damals mit Fürth gespielt hat, da ist er schon auch vieles schuldig geblieben, ne?
Ja, deswegen, aber wer nicht, wer mit Fürth.
Er ist auch ein paar Jahre älter geworden, ja. So, also, und bei Werder, die haben ja auch mit Chucky jetzt einen ganz spannenden Spieler aus der zweiten spanischen Liga geholt. Kann ich auch noch nicht so richtig einschätzen, in welche Richtung das geht. Also wenn sie jetzt José Lu holen würden, würde ich natürlich sofort sagen, ja, ist klar. Dann ist Werder mein Überraschungsteam.
Ja, wir werden am Ende der Saison werden wir über diesen Top-Transfer sprechen. Wir reden lieber über die zweite Liga. Mhm. Die startet nämlich. Es ist wirklich einfach nur noch anderthalb Wochen, wenn die Folge rauskommt, ne? Ja, noch nicht mal.
Morgen in einer Woche
geht es schon wieder weiter. Hm. Alles natürlich live zu hören für alle, die es vergessen haben. Bei uns im Stream, in ARD Sounds und in der Sportschau-App. Ich freue mich sehr auf diesen Zweitliga-Auftakt und habe aber ehrlicherweise heute zum ersten Mal auf den Spielplan geguckt. Darauf geguckt, was an diesem ersten Spieltag so ansteht. Und wir haben eben darüber geredet. Die Fürther haben sich ja gerade so noch in der Liga gehalten, in der zweiten Liga diesmal, und bekommen es am ersten Spieltag direkt mit dem Absteiger, mit dem FC St. Pauli zu tun. Also fast Zweitliga-Absteiger gegen Bundesliga-Absteiger. Mhm. Ist, finde ich, noch fast das Spiel, wo es so am meisten direkt darum geht, jetzt musst du aber liefern, weil du die Weichen für die kommende Saison oder für die dann angebrochene Saison stellen musst.
Ich habe total viele Teams, außer Wolfsburg ehrlicherweise, wo ich mir nicht sicher bin, in welche Richtung das genau geht. So,
bei Wolfsburg, ne? Bist du dir sicher?
Ja, also ganz ehrlich, mit der Mannschaft, die sich da zusammengestellt haben, also sie haben...
Ja, dann mit dieser Mannschaft?
Ja, müssen sie aufsteigen. Also,
wie oft hatten die Wolfsburger in den vergangenen Jahren eine Mannschaft, mit der sie auf jeden Fall um die internationalen Plätze mitspielen müssen?
Word.
Also, ich frage nur.
Aber es ist ja, sie haben ja Tobias Strobel geholt von Verl. Und der hat den sowas von unmöglichsten Drittliga-Fußball positiv betrachtet spielen lassen. Der hat die alle an die Wand gespielt. Verl ist einfach, sie haben ja auch die meisten Tore gemacht. Ich finde, das ist in der dritten Liga da ist das wirklich, das ist unnormal, das, da habe ich noch nie erlebt, dass ein Spiel, dass eine Mannschaft auch wirklich so fußballerisch so stark in der Liga unterwegs war. Am Ende ist es ihnen hier und da oft auch um die Ohren geflogen, weil sie halt gegen klare Umschaltteams dann verloren haben.
Aber auch, weil es eine sehr junge Mannschaft
ja,
war.
Ja, aber alleine das ist so eine neue Herangehensweise für den VfL Wolfsburg. Und die Mannschaft, die sie sich jetzt einfach da zusammengestellt haben, kann ich mir wirklich direkt für diesen Trainer vorstellen. Also sie haben... Ja. Mit Rehse und Hornby haben sie 42 Scorerpunkte der letzten Zweitligasaison geholt. Mit Glatzel, den Torschützenkönig von vor, ich glaube, 3 Jahren. Mit Modama, einen der beiden herausragenden Spieler der vorletzten Saison. Und das sind alles so Bausteine, wo ich direkt merke, ja, das kann genau dazu passen. So, die müssen das alles auseinanderschrauben. Und du hast dann halt auch noch Rex Bitschei, der hätte ja locker irgendwo noch Bundesliga spielen können. So, der muss ja nicht aus Augsburg dahin wechseln.
Damar muss, glaube ich, auch nicht aus der Bundesliga wegwechseln.
Das kann schon sein, dass er auch noch ein Bundesligisten...
Also es sind schon so ein paar Spieler, wo ich dachte, wenn es nicht Wolfsburg wäre, die den Geldbeutel aufmachen können, dann wären die Spieler in der Bundesliga geblieben
aber,
oder gewechselt.
Da hat bestimmt Tobias Strobel auch eine Rolle gespielt, weil Modama ja auch in Elversberg, die haben ja auch einen sehr, sehr aktiven Fußball gespielt und einen sehr schönen Fußball gespielt. Und für mich ist so Modama jetzt so der Berkaitas, den er in Verl hatte, von Tobias Strobel. Also Berkaitas spielt übrigens in Bochum jetzt. Das weiß ich gar nicht genau, wie das passen soll, aber ich finde, Modama da in diese Mannschaft reinzupacken, das kommt mir, da habe ich direkt, habe ich direkt Bilder im Kopf. Und ja, ich bin jetzt nicht emotional total befangen in Richtung Wolfsburg. auch in der zweiten Liga
Wolfsburg
nicht.
Wolfsburg startet übrigens gegen Kaiserslautern.
Ja.
Das hat schon fast Bundesliga vergangener Jahre Vibes.
So fangen wir jetzt auch bei Wolfsburg schon an, das so zu reden.
Ja, ja.
Ja, ist doch gut. Ist für Wolfsburg-Fans vielleicht auch ein Schritt nach vorn. Ja, aber also es würde mich, die müssen einfach aufsteigen. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Ja, aber dann bist du halt direkt an diesem Punkt, weil der Spieltag wird ja eröffnet von Bochum und Hertha. Und das sind ja die Teams, wo vergangene Saison teils wegen, nee, eigentlich beides wegen eigener Aussage, weil die Bochumer haben versprochen, dass sie direkt wieder zurückkommen und die Hertha hat gesagt, wir steigen diese Saison auf. Und die haben ja auch wirklich enttäuscht. Die haben ja teilweise gegen den Abstieg gespielt zwischendrin mal. Und bei Wolfsburg, glaube ich, könnte das halt auch genau in die Richtung kippen.
Ehrlich?
Weil du den Kader hast, den Trainer und alles wie gemalt erscheint. Und dann musst du liefern.
Ja, aber so einen starken Kader hatte zuletzt.
Ja, das
also vielleicht
ja.
Der HSV mal zwischendurch, verglichen mit allen anderen Mannschaften. Ich glaube, so viel Geld ausgegeben hat zum letzten Mal in der zweiten Liga RB Leipzig. Aber so, ich finde, gemessen an den Unterschied zu allen anderen, ist der letzte vielleicht der HSV mal irgendwann gewesen, das kann schon sein. Aber so ansonsten...
Allein die finanziellen Möglichkeiten, das ist halt...
Ja, ist natürlich
das
auch...
Das darf in der zweiten Liga eigentlich
auch,
nicht sein.
Das muss man an der Stelle auch sagen. Ne? Also die haben, glaube ich, jetzt 22 Millionen ausgegeben, die Wolfsburger, bevor sie auch nur einen Cent eingenommen hatten. Mittlerweile haben sie, glaube ich, zum ersten Mal seit ewiger Zeit wieder eine positive Transferbilanz, weil sie halt einfach ihre Stars aus der Bundesliga so langsam loswerden. Mhm. Aber das ist natürlich schon auch klar. Ja, und ansonsten... Ich bin total auf, also bei der Hertha weiß ich überhaupt gar nicht, in welche Richtung das geht. Bei
auch
Bochum
viel abgegeben, ne?
Genau, also und bei Bochum, das ist ja auch, die sind ja auch in so eine Umschaltrichtung dann gegangen, nachdem Uwe Rösler übernommen hat. Und da bin ich auch total gespannt, wie sie diesen positiven Vibe der letzten Rückrunde irgendwie, wie sie den konservieren können, ob sie ihn konservieren können. Dresden verpflichtet auf einmal für insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Millionen Spieler, wo ich auch denke, so, okay, ja, die müssen jetzt auch nicht nach Dresden wechseln. Mhm. So, also,
aber Dresden hat, finde ich, schon auch Spaß gemacht in der vergangenen Saison. Du hast halt sowieso das Stadion, die Fans, was einfach ein
lautes... Naja, außer du warst Auswärtsfan dann.
Ja, aber du hast einfach ein lautes Umfeld. Aber ich finde, dass Dresden schon sehr entspannt war für Traditionsvereinsverhältnisse. Auch so, ja, also die sind halt ja wirklich mit dem Plan da rangegangen, wir wollen die Klasse halten. Mehr wollen wir nicht. Und wenn es am letzten Spieltag passiert, reicht uns das auch. Und jetzt musst du ja so ein bisschen den nächsten Schritt gehen.
Ja, also ich bin gespannt, ob sie das dieses Mal schaffen, weil das ja sonst immer so klassisch Fahrstuhl war.
Ja,
erstes Jahr irgendwie drin geblieben, dann wieder zack, dritte Liga.
Ja.
Und das wirkt auf mich jetzt so, als wenn sie einen Plan haben, der jetzt auch nicht nur total destruktiv ist, so, sondern das, also ich bin einfach auf diese ganze Konstellation, auch Hannover kriegen sie es jetzt unter Christian Titz, wie von mir, vor der letzten Saison prognostiziert, hin, dass sie safe aufsteigen. Weiß ich auch nicht, was hältst du von St. Pauli und Heidenheim?
Boah, schwierig. Also ich finde es auch einfach für Zweitligisten maximal undankbar, dass die Saison startet und du hast noch einen Monat, in dem du nicht weißt, ob du dein Kader, also wer bleibt, ja, ja, wer geht ja noch. Du kannst teilweise ja noch 4, 5 Startelf-Spieler vom ersten Spieltag verlieren.
Chima Fujita bei St. Pauli zum Beispiel.
Ja.
Ja, oder aber Irvine, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich eher nicht gehen.
Nee, Irvine wird, glaube ich, nicht gehen. Aber da sind halt auch einfach viele Säulen weggebrochen. Deswegen für St. Pauli geht es, glaube ich, einfach darum, stabiles Mittelfeld irgendwie zu erreichen.
Ja, und bei Heidenheim, die haben ja eigentlich fast noch den Bundesliga-Kader.
Ja.
So, dann weißt du auch, warum die in der vergangenen Saison so unterwegs waren.
Ich wollte gerade sagen, der Kader ist halt mit jedem Jahr Bundesliga, so hat halt immer entscheidende Spieler verloren. Mhm. Also der ist Jahr für Jahr so ein bisschen schlechter geworden. Und es hat ja eigentlich in dem Jahr davor schon nicht mehr wirklich gereicht. Da haben sie sich über die Relegation noch gerettet. Und jetzt, ja, werden sie in der zweiten Liga, glaube ich, auch nicht direkt wieder aufsteigen. Dafür sehe ich andere Teams zu stark. Aber so langsam Anlauf nehmen und vielleicht in 3, 4 Jahren mit Frank Schmidt dann nochmal aufsteigen.
Ja, ich auch, weil Kiel hatte letztes Jahr, glaube ich, auch ganz, ganz viele Spieler, die in der Bundesliga irgendwie wichtig waren, haben sie einfach behalten und haben am Ende auch gegen den Abstieg gespielt. Mhm. Das ist einfach eine komplett neue Situation. Deswegen bin ich da auch noch zurückhaltend. Aber das ist so, ist ja wieder sind ja wieder Anzeichen dafür, dass es spannend wird. Für mich, für jede Position hinter Platz 1. So
ja,
vom Gefühl.
Ich wollte gerade fragen, hast du ein Team hinter Wolfsburg, das du als Aufsteiger siehst? Oder ja, soll ich anfangen?
Fang an.
Ich habe Darmstadt.
Echt?
Ja, mit Florian Kohfeldt. Ich finde, das funktioniert. Das hast du. Also es war ja jetzt zuletzt auch einfach knapp und ich glaube, die sind diese Saison reif. Ich hätte normalerweise Karlsruhe wie jedes Jahr auf dem Zettel gehabt, aber da muss ich einfach zeigen, was diese ja im Prinzip komplett neue Mannschaft und neuer Trainer, was das alles so wird. Und bei Darmstadt glaube ich, das ist sehr gut zusammengewachsen. Und
aber du hast Lidberg weg, Hornby weg.
Ja, du hast.
Kilian Korridor ist nicht mehr da.
Das stimmt. Also du hast natürlich krasse Abgänge, aber ich finde, die vergangenen beiden Saisons waren es einzig und allein Verletzungspech, die Darmstadt davon abgehalten haben und vielleicht auch so ein bisschen Panik am Saisonende, dann den Aufstieg zu schaffen. Und ich finde, Florian Kohfeldt passt da sehr gut rein und hat auch gezeigt, wie er Teams formen und Spieler weiterentwickeln kann.
Okay, ich muss ja meine Prophezeiung von vorletzter Saison erfüllen, Hannover 96.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder die Hertha.
Nein, das ist, die haben ja 12 Spieler abgegeben und keinen verpflichtet. Also, wenn die das hinbekommen, ich finde.
Sie haben nur einen Monat Zeit.
Ja, aber also, das sind ja auch, die haben ja auch einfach eine super starke Jugendarbeit, die sonst gar nicht so sehr zum Tragen kommt.
Das stimmt.
Und auch da bin ich total, also, wenn die das hinbekommen, dann Riesenkompliment nach Berlin. Gerade wirkt es auf mich irgendwie wild.
Mhm.
Ich bin in Hannover, die jetzt auch noch nicht die ganz großen Neuzugänge akquiriert haben, wo aber vor der vergangenen Saison schon viel passiert ist. Man muss sagen, ohne Enzo Leopold, das ist schon echt bitter.
Mhm.
Ich traue Christian Titz zu, dass der das aufgefangen bekommt, komplett.
Okay.
Ja.
Dann, ja komm, ich schließe mich Wolfsburg an. Und dann reden wir am Saisonende über Darmstadt und Hannover.
Ja, mal gucken.
Ich freue mich drauf. Ich finde, es kann jetzt wirklich losgehen. Ich möchte wieder Fußball, Live-Fußball im Fernsehen gucken. Ich habe gestern schon das Testspiel von Stuttgart bei den Kickers Offenbach geguckt.
Ja,
ich habe auch ehrlicherweise bis zum 3:0 ernsthaft zugeguckt und dann lief es nur noch nebenbei. Weil es ist ein Testspiel. Es soll jetzt einfach anfangen.
Wird's.
Nächste Woche. Und wir sind in 2 Wochen wieder da.
Genau, wir kommen jetzt erstmal bis zum Saisonstart alle 2 Wochen donnerstags. Und dann steigen wir ja irgendwann, wenn die Bundesliga startet, wieder mit dem normalen Donnerstag- und Sonntag-Rhythmus ein.
Genau, und bis dahin überlegen wir uns, glaube ich, noch so ein bisschen, wie wir unser Studio dekorieren wollen. Ne? Also wir haben jetzt exemplarisch aus deinem Kleiderschrank ein Freiburg-Trikot und ein Dortmund-Trikot hier hängen, die schon ein paar Jahre älter sind. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was hier noch an Deko fehlt, womit wir unsere Wände schmücken sollen, falls ihr Ideen habt.
Jo, ich habe keine.
Nee, du hast ja auch alles gegeben. Mehr würde ich von dir nicht erwarten.
Zu Recht.
Jetzt habt erstmal das schöne letzte spielfreie Wochenende und dann, also zumindest in den oberen Ligen. Mein Bruder spielt zum Beispiel schon wieder in seiner Kreisliga.
Mhm.
Und dann geht's nächste Woche wirklich los.
Macht's gut, bis dann.
Bis dann.